Heute Morgen wollen wir hören von der großen Retterliebe Gottes. Und ich denke, wir sind schon reichlich mit solchen Gedanken vertraut gemacht in der Einleitung und im Lied. Ich möchte anknüpfen an das eine Wort Vergebung. Es gibt einige Wörter in der Bibel für Vergebung. Im Deutschen gebrauchen wir dieses eine Wort, aber in den Grundtexten im Alten und im Neuen Testament hat es da verschiedene Wörter. Das eine Wort, das manchmal gebraucht wird, heißt in Gnade vergeben oder in Gnade loslassen. Das heißt gnädig sein. Das Wort wird für Vergebung gebraucht und bei Luther wahrscheinlich mit Vergebung übersetzt. Dann gibt es noch ein anderes Wort, das das normale Wort für vergeben ist, aber das bedeutet im Griechischen erlassen. Die Schuld wird erlassen. Man nimmt Abstand davon, rechnet sie nicht an. Im Alten Testament, und zwar in diesem Text, den wir heute Morgen hörten in der Einleitung, in Psalm 32, heißt es, selig oder wohl dem Menschen, dessen Sünde vergeben ist. Und das Wort bedeutet eigentlich etwas anderes. Aber die Folge davon ist Vergebung. Selig ist der Mensch, dessen Sünde getragen wurde. Im Alten Testament opfert man Tiere. Man bringt das Tier zum Priester und bevor es getötet wird, lehnt der Schuldige, der dieses Opfer für seine Sünde bringt, lehnt sich mit den Händen an den Kopf dieses Tieres. Das heißt, sein Gewicht wird gleichsam übertragen auf das Tier. Das Tier trägt seine Schuld. Es stirbt an seiner Stelle. Das ist das Bild von unserem Herrn Jesus, der unsere Sünde hinweggetragen hat. Johannes der Täufer ruft aus, wenn er Jesus sieht, schaut, da ist das Lamm von Gott, das die Sünde der ganzen Welt wegträgt. Unsere Sünde ist getragen und deshalb gehen wir frei hinaus und das ist Vergebung. Das ist die große Retterliebe Gottes, von der wir heute Morgen mehr hören wollen. Einleitend möchte ich einige Verse lesen aus dem Römerbrief. Wer die Bibel dabei hat und gern aufschlägt, darf Römer 5 aufschlagen. Römer Kapitel 5. Mit Vers 1 beginnen wir. Sind wir also gerechtfertigt, wie er das eben ausgeführt hat in den vorhergehenden Kapiteln, im zweiten Teil von Kapitel 3 und dann Kapitel 4? Sind wir also gerechtfertigt aus Glauben, so haben wir Frieden zu Gott hin, wir sind versöhnt mit ihm, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch, durch den Glauben, den Zutritt bekommen haben in diese Gnade, in der wir stehen. Wir stehen bereits in der Gnade, sind begnadigt von unserem Herrn und wir haben Zutritt bekommen, das heißt, wir leben weiterhin aus dieser Gnade. Immer wieder trifft man das an, wovon Paulus im Kolosserbrief schreibt. Er ruft die kolossischen Christen auf und sagt, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Das Wort, durch welches wir gerettet wurden, ist das Wort, durch das wir bewahrt werden und wachsen. Die Art und Weise, wie wir den Herrn Jesus fanden, ist die Art und Weise, wie wir in ihm leben und wandeln. Wir haben Zutritt bekommen zu der Gnade, in der wir bereits stehen. Wir dürfen weiter aus dieser Gnade leben, wie auch Johannes uns berichtet in seinem Evangelium, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, das heißt, nicht nur kommt sie und wir rühmen uns der kommenden Herrlichkeit, sondern auch in den Bedrängnissen heute rühmen wir uns, da wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausdauer. Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt aber nicht zuschanden werden. Warum nicht? Warum werden wir nicht zuschanden, wenn wir auf unseren kommenden Herrn hoffen? Weil wir ihn lieben, und zwar mit seiner Liebe. Seine Liebe ist ausgegossen worden in unseren Herzen, und Kraft dieser Liebe hoffen wir auf ihn. Während des Zweiten Weltkrieges sind viele Ehemänner und Männer, die verliebt waren, verschollen. Manche von ihnen kamen wieder zurück. Wir fuhren einmal im badischen Raum, also im Westen Deutschlands, im Süden Deutschlands, fuhren wir der Straßen lang und wir hörten, erfuhren wir, dass Heimkehrer antreffen sollten. Und dann hielten wir in einem Dorf an, denn dort sollte jemand aussteigen. Tatsächlich, wir warteten, es war eine Gruppe von Menschen, die auf den Zug warteten, und es stieg einer auf, aber ging einfach durch die Menge hindurch und verschwand. Was war geschehen? Ein Freund von ihm, der wusste, dass er kam, war vorher bei einer anderen Station in den Zug eingestiegen, hat ihn getroffen und hatte ihm mitgeteilt, deine Frau wartet nicht auf dich. Was für eine Nachricht muss das sein? Die Liebe war mit den Jahren, und es waren nun schon einige Jahre seit dem Krieg, aber die Frau hatte nicht warten können. Jetzt kam er. Wohin er ging, weiß ich nicht. Welch eine Zukunft. Wir warten auf unseren Herrn mit einer Liebe, die unsere Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. Wir brauchen nicht zu verzagen, es hat nun schon 2000 Jahre gedauert, aber es wird kommen. Und Petrus sagt so gewiss, es war einen Tag, nachdem er kam, oder 1000 Jahre danach, so gewiss ist es bis heute, er wird kommen. Wir haben nicht nur die Verheißung, sondern wir haben die Kraft der Liebe Gottes in unseren Herzen. Und diese Liebe ist verkörpert im Heiligen Geist, der sie uns für uns stärkt. Denn es heißt in Vers 5, die Hoffnung lässt aber nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Der wohnt in uns. Er hat hier von der Liebe gesprochen. Und jetzt sagt er weiter, der Apostel, denn er begründet diese Liebe. Denn als wir noch schwach waren, das Wort, das wir hier mit schwach übersetzen, ist ein Wort, das auch Krankheit bedeutet oder krank sein. Das griechische Wort für schwach oder für Krankheit ist das Wort schwach. Wenn man gesund ist, ist man stark, hat man Kräfte. Wenn man krank ist, schwinden die Kräfte. Und der Grieche sagt, er ist schwach, er ist krank. Als wir krank waren und schwach, von der Sünde beschlagnahmt und nicht versöhnt mit Gott. Denn als wir noch schwach waren, starb Christus zur rechten Zeit für Ehrfurchtslose. Welch ein Wort. Als wir keine Ehrfurcht vor Gott kannten, als sie ihm fremd war, seine Feinde waren, nicht nur schwach und krank, sondern sogar starke Feinde, dann hat Gott seine Liebe geoffenbart und hat seinen Sohn geschickt, um für uns an unsere Stelle zu sterben, unsere Schuld zu tragen, damit wir Vergebung haben könnten. Als wir noch schwach waren, starb Christus zur rechten Zeit für Ehrfurchtslose. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Denn für einen Guten wagt es jemand, eventuell sogar zu sterben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns, dessen Liebe heute in unserem Herzen ist. Er erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, Schuldner, uns gegen ihn verschuldet hatten, versagt hatten. Das ist das Thema von Epheser Kapitel 2. Als wir noch Sünder waren, dann hat Gott eine Errettung für uns zu Wege gebracht. Schlagen wir auf Epheser Kapitel 2 und lesen wir dort. Auch euch weckte er von den Toten. Die Worte dürfen übernommen werden von Vers 20. Nicht nur Jesus weckte Gott auf und zeigte damit seine große Kraft, sondern auch uns, als wir zum Glauben kamen, hat er aus dem Tode erweckt. Euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und Sünden. Diese zwei Wörter, Übertretung und Sünden, sind zwei Wörter, für die ungefähr dasselbe bedeuten, aber doch zu unterscheiden sind. Eine Sünde ist eigentlich ein Versagen. Eine Übertretung ist ein aktives Zuweitgehen. Das eine Mal gebietet Gott etwas und wir kommen dem nicht nach. Er sagt, du sollst, und wir tun es nicht. Das andere Mal sagt er, du sollst nicht, hier ist die Grenze, und wir übertreten, wir gehen zu weit. Wir verschulden uns gegen ein Verbot. Das sind die zwei Arten von Sünden vom Gesetz her, von den 10 Geboten her, wo die zwei Formulierungen uns begegnen. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben und so weiter. Du sollst nicht dieses und das tun. Wir hatten uns an beiden Stellen des Gesetzes schuldig gemacht, überall, an jeder Ecke. Wir hatten übertreten und wir hatten versagt, wir hatten gesündigt. Das griechische Wort für Sünde heißt verfehlen, das Ziel verfehlen. Wir stellen uns ein Ziel für einen Schießenden dar, mit verschiedenen Ringen, eins in dem anderen Ring und dann einen Punkt in der Mitte. Und jetzt schießt man, vielleicht mit Pfeil und Bogen, und trifft nicht nur nicht in die Mitte, sondern verfehlt überhaupt den äußersten Ring. Der hat verfehlt. Der ist dem nicht nachgekommen. Oder es soll ein gewisses Maß an Richtigkeit oder an Qualität erzielt werden in einer Arbeit. Man hat es nicht erreicht. Man kommt nicht ran. Dann hat man verfehlt, gesündigt. Das ist das moralische Wort für Sünde im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Man kommt nicht nach. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen, Gott ist vollkommen gerecht. Und er kann nur vollkommen Gerechte in seiner Gegenwart dulden. Wesen, die absolut ohne Fehl und Fleck sind, ohne jegliche Sünde. Alle anderen muss er ausschließen, auch mit dem kleinsten Fleck. Die dürfen nicht bei ihm sein. Das ist sein Standard, das ist sein Maßstab. Nun sagt die Bibel im Alten und auch im Neuen Testament, zweimal, bei Paulus im Galaterbrief und bei Jakobus, Kapitel 2, Vers 10. Wer allem nachkommt im Gesetz, aber nur an einem Punkt fehlt, dem nicht nachkommt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Es macht nichts aus, welches Gesetz du übertrittst, sagt Jakobus. Du hast gegen einen gerechten Gott dich verschuldet. Du kommst nicht nach. Entweder Übertretung oder Versagen. In diesem Fall sprechen wir von Versagen. Wir kommen der Gerechtigkeit Gottes nicht nach. Wir sind nicht so fleckenlos, wie er es ist. Das ist die Gerechtigkeit, die es braucht, um in den Himmel zu kommen. Die Perser hatten früher eine Religion, benannt nach einem gewissen Religionsmann, einem Philosophen vielleicht, könnte man sagen. Jedes Volk hat ja ihre Religionsmänner gehabt. Die Perser hatten einen Zoroaster. Und in der Lehre dieses Zoroasters war es so: Mit Gott ist es so, wie wenn man eine Kasse führt. Auf der einen Seite soll und auf der anderen Seite haben. Und wenn man jetzt abschließt und rechnet, einen Strich unten zieht und mehr auf der Seite haben ist, als auf der Seite soll, dann kommt man bei Gott an. Man hat mehr Gutes getan, als man Schlechtes tat. Das war die Lehre. Aber bei Gott kommt eine solche Rechnung nicht an. Bei Gott kannst du die ganze Rubrik bei Haben voll besetzt haben, belegt haben. Auf der Seite soll nur eine kleine Eintragung, eine Komma 01, wollen wir sagen. Du kommst nicht an. Unten steht vollkommen schuldig. Ich denke, wir erkennen, dass viele Menschen um uns her, denen wir im Alltag begegnen, so denken. Sie denken, sie sind nicht so sehr schlecht. Was tun sie eigentlich? Sie stellen ihre gute Seite mit ihrer schlechten Seite nebeneinander. Nach ihrem eigenen Ermessen allerdings. Und sie halten sich selbst für solche, die eines Tages irgendwie doch durchschlüpfen könnten. Wir, die wir erleuchtet sind vom Wort Gottes her, er hat es uns mitgeteilt, wir haben ihnen zu sagen, schau einmal, du könntest der beste Mensch sein, aber du kommst nicht an. Du brauchst einen anderen, der für dich einsteht, der alle deine Schuld getragen hat. So wie du bist, kommst du nicht an. Und wenn du auch nur Gutes, jetzt können wir das noch weiterziehen, und wenn du auch nur immer Gutes getan hättest, du kämst immer noch nicht an, weil dein Wesen sündig ist. Und da brauchen wir einen Schuldträger. Wir brauchen Jesus. Wenn du noch nicht Jesus kennst, der du heute Morgen hier bist, dann hast du hier in diesen Versen 1 bis 3 eine Beschreibung davon, wie du aussiehst in den Augen Gottes. Euch, die ihr tot wart, kein Leben, wegen Übertretungen und Sünden. Die Sünde trennt uns von Gott, der das einzige Leben ist und die einzige Quelle ist des Lebens. Getrennt von ihm sind wir tot, wie ein Zweig, der vom Baum entfernt wird, der stirbt. So sind wir tote Zweige, getrennt vom Baum des Lebens, Gott. Und wir brauchen Leben. Wir brauchen mehr als nur einen Anstrich. Tod in Übertretungen und Sünden. Vers 2. In denen ihr einst wandeltet. Man bewegte sich in diesem Element. Es ging immer weiter. Von schlimm zu schlimmer. Das ist das Leben eines Menschen ohne Jesus. Er ist in Sünden geboren. Er fängt an zu sündigen. Er fährt fort zu sündigen. Und wenn er nicht versöhnt mit Gott und verändert wird, dann wird es immer schlimmer bis ins Alter. Und es ist traurig, alte Menschen zu sehen, die nie den Herrn Jesus kennengelernt haben. Im Gegensatz ist es etwas Wohltuendes, einem alten Mann oder einer alten Frau zu begegnen, die schon lange den Herrn Jesus kennt, mit ihm gelebt hat und gereift ist durch die Gnade Gottes. Ein ganz anderes Wesen begegnet uns in einem solchen Menschen. Tod in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, lebtet, euch bewegtet. Ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt. Jede Welt hat ihre Zeit. Und es gibt zwei Welten und zwei Zeiten dieser Welten. Die erste Welt war geschaffen, um ewig da zu sein. Aber es kam die Sünde in diese Welt hinein. Und Gott musste der Zeit dieser Welt eine Grenze setzen. Er hat einen Riss gezogen durch das Wesen dieser Welt, den Herbst, den wir jetzt wieder einmal erleben. Es stirbt. Das hat Gott eingeführt in die Welt, nachdem die Sünde in die Welt gekommen war. Die Welt hat keine Schuld daran. Deshalb sollten wir nicht von einer gefallenen Welt sprechen. Sie ist nicht gefallen. Sie ist in Mitleidenschaft gezogen wegen des gefallenen Menschen. Die Umwelt des Menschen leidet, weil der Mensch, der in diese Welt gestellt war, leidet an Sünde. Er muss sterben, deshalb darf seine Umwelt nicht ewiglich da sein. Sie stirbt mit ihm, sie vergeht mit ihm. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, einer vergänglichen Welt. Das Leben in dieser Welt, das Leben der Menschen in dieser Welt, ist gekennzeichnet von Sünde. Die Erziehungsmaßstäbe dieser Welt an ihren Universitäten und Schulen ist nicht eine biblische. Wir können uns nicht danach richten. Die Vorstellungen von Gut und Böse, von unbekehrten Menschen sind nicht unsere Maßstäbe. Unsere Gesetzgebung, insofern sie von sündigen Menschen festgelegt ist, ist nicht unser Maßstab. Wir haben uns vor allem auszurichten nach dem Wort unseres Gottes. Und wenn unser Leben, unsere Maßstäbe, die wir vom Wort Gottes her beziehen, in Konflikt geraten mit denen unserer Umwelt, der Menschen unserer Umwelt, dann haben wir die Konsequenzen zu tragen. Jemand sagt vielleicht, ich musste das tun. Du musst nichts tun, was die Welt sagt. Im Grunde hältst du es vielleicht für verkehrt, aber du meinst, die Umstände veranlassen dich, es dennoch zu tun. Du musstest es nicht tun. Du kannst immer sterben. Und ich denke, es war der Bruder Wang, der vor einiger Zeit gestorben ist in China und lange für seinen Herrn litt, der sagt, das Problem ist, wir sind nicht bereit zu sterben. Deshalb kann man nicht den Versuchungen der Zeit standhalten. Wenn du der kleinsten Versuchung standhalten willst, musst du bereit sein zu sterben. Das kann die Konsequenz sein. Die Weichen für den Rest des Lebens können gestellt werden durch eine ganz kleine Angelegenheit. Deshalb müssen wir grundsätzlich uns gefasst darauf machen, ich trage das Kreuz meines Herrn und ich will bereit sein, heute im nächsten Moment zu sterben, lieber als zu sündigen. Das ist das Leben, das ist das Zeichen eines Christen. Und wer dieses Kreuz nicht auf sich nimmt und nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, der ist Jesu nicht wert, sagt er. Das sind klare Worte des Lichts, an denen wir uns orientieren können. Wir lebten einmal ganz anders. Auch der Frömmste. Paulus schließt sich hier ein, wir werden das gleich sehen. In denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt. Und es gibt Christen heute, die richten sich neu aus nach der Zeit dieser Welt. Und sie meinen, sie müssen Schritt halten mit den Entwicklungen. Ja, das war einmal so und jetzt ist aber so. Ja, und es wird noch schlimmer werden. Die Maßstäbe dieser Welt in der Kunst, sei es die Hörkunst, die Sehkunst, was immer es ist, die Maßstäbe dieser Welt sind nicht unsere Maßstäbe. Und unsere Maßstäbe können radikal anders aussehen als die der Welt. Wir wollen in keinerlei Hinsicht liebäugeln mit der Welt, um uns selbst zu schonen vor Entfremdung, vor Verachtung. Wir wollen sagen, mein Auge ist auf den Herrn gerichtet, ich wandle ihm nach und die Konsequenzen nehme ich auch auf mir, ich bin bereit zu sterben. Wir leben wieder in einer Zeit und ihr lebt hier im Westen in einer Zeit, wo Russlands deutsche Gemeinden, Christen, viel zu schnell bereit sind, biblische Maßstäbe aufzugeben. Ich sage das voll klar und bewusst. Ich sehe das viel zu viel. Ich besuche nicht alle Gemeinden, in die ich eingeladen werde. Aus diesem Grunde. Jesus ist ein Gott des Lichts, nicht der Dunkelheit, nicht des Schattens. Es ist kein Schatten bei ihm. Und sein Wort ist Licht auf unserem Wege, sodass wir genau wissen können, dies ist der Weg, gehe ihn. Wir wandelten aber einst nach der Zeit dieser Welt. Viele Christen fragen, ja, was ist denn gut oder was ist denn richtig? Das ist nicht leicht herauszufinden, nicht immer. Das hat uns Gott nicht versprochen. Deshalb ruft er uns zu, prüft, überlegt, studiert, nehmt euch Zeit dazu, um zu unterscheiden. Gesetzt den Fall, wir hätten hier zwei Engel vor uns stehen, in hellem Glanz. Und jemand würde uns sagen, die sehen gleich aus, vollkommen gleich aus, gleich leuchtend, gleich hell, gleich sauber. Und jemand würde uns mitteilen, der eine ist innerlich schwarz, das ist der Böse, und der andere ist echt. Wie würdest du jetzt wissen, welcher was ist? Du kannst es nicht sehen. Die stehen da, du kannst es nicht erkennen. Geschwister, das Böse kommt nicht mit einer Etikette, ich bin falsch, ich bin böse. Sondern die Versuchung, das Böse kommt mit einer Etikette, ich bin echt. Und wir haben zu beobachten mit der Zeit, wie bewegt sich der eine und der andere. Was ist die Frucht, was ist das Ergebnis dessen, was in ihnen ist. Das macht sich früher oder später bemerkbar. Und Jesus sagt, an dieser Frucht, an dem Ergebnis in den Bewegungen, kannst du erkennen, wer was ist. Wir richten uns nicht aus nach der Zeit dieser Welt, die dem Feind unterstellt ist, der der Gott dieser Welt ist. Nach dem Fürsten heißt das. Wer ausgerichtet ist nach der Zeit dieser Welt, der ist ausgerichtet nach dem Fürsten, dem Regierenden dieser Welt. Unsere Welt wird regiert vom Bösen. Unsere Vorväter in der Reformationszeit, die sich Wiedertäufer nannten, die gingen so weit, um zu sagen, dass der Staat als solcher schon böse ist und Welt ist und wir wollen nichts mit dem Staat zu tun haben. Da verfehlten sie eine gewisse Lehre aus Römer 13, das stimmt. Aber etwas war schon wahr daran. Sie haben erkannt, dass unbekehrte Menschen, wenn sie in der Regierung sitzen, nicht unser Maßstab sein können. Das hatten sie erkannt. Und sie waren bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Wer ausgerichtet ist nach der Zeit dieser Welt, der richtet sich aus nach dem Regierenden der Zeit dieser Welt, dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Ungehorsam ist ein Ungehorsam, der aus Unglauben geboren ist. Man hat sein Vertrauen nicht gesetzt auf den Ewigen und ist also in der Folge ihm ungehorsam gewesen. Man vertraut seinen Geboten nicht, will nichts mit ihnen zu tun haben und lebt in der Feindschaft mit Gott. Das ist der unbekehrte Mensch. Und wenn du nicht Jesus kennst, ist dieses deine Beschreibung. Äußerlich magst du die Kleider eines Frommen haben, du magst die Bewegungen eines Frommen haben, du magst die Sprache eines Frommen haben. Aber innerlich bist du genauso faul wie der schlimmste Sünder. Ich diskriminiere vom Wort Gottes her. Ich sage die Wahrheit. Die Erlösung liegt dir nahe. Paulus sagt in deinem Munde. Es ist alles getan, damit du loswerden kannst von diesem Bild. Das ist das andere. Aber inzwischen musst du wissen, wer du bist. Du musst umkehren von dem Weg, auf dem du bist, von dem, was du eigentlich im Wesen, im Sein bist, und hinkehren in deinem Denken, in deinem Inneren. Du musst hinkehren im Vertrauen zu Jesus Christus, der schon alles das längst getragen hat, was du bei Gott verschuldet hast. Nach dem Fürsten, dem Geist dieser Welt, der sein Wesen hat in den Söhnen des Ungehorsams. Er wirkt in ihnen. Ein unbekehrter Mensch ist dem Wirken des Feindes ausgesetzt, hat kein Schild, keine Verteidigung gegen dieses Wirken. Und er ist dabei, alles das abzubauen, was vielleicht noch guter Einfluss bei uns erwirkt hatte. Der Feind ist am Werk in dieser Welt. Und wir haben uns dagegen zu wehren. Vers 3. Unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches. Jetzt kommt er auf das Fleisch zu sprechen. Er hat davon gesprochen, dass wir tot sind in Übertretungen und Sünden, dass der Gott dieser Welt unser Wesen, in unserem Wesen, in uns wirkt. Jetzt spricht er vom Fleisch, unter denen auch wir einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches. Zuerst merken wir uns, dass Paulus die Person wechselt. In Vers 1 hat er gesagt, auch euch. Auch ihr, die ihr nicht zu Israel gehörtet und noch nicht den Herrn Jesus kanntet, auch nicht seine Verheißungen, auch euch ist diese gute Nachricht zuteil geworden und Gott hat euch aus dem Tode herausgeholt. Und dann erzählt er, was sie waren und dann schließt er in Vers 3 an, die Tatsache, dass es bei ihm und seinen Volksgenossen keineswegs im geringsten anders war, was den Zustand betrifft. Auch ein frommer Jude, der nicht mit der Messiasverheißung rechnete, war genauso schlimm wie der schlimmste Heide. Auch wir, Paulus. Wie schlimm das war, zeigt er uns einmal im Titusbrief, Kapitel 3. Wir hassten, wir waren genauso wie die anderen, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten. Das war die Lebensweise nach der Zeit dieser Welt. Äußerlich, was das Gesetz betraf, in den Augen seiner Kollegen, war er fehlerlos, kam allem nach. Innerlich war er faul. Wir waren noch nicht lange in Europa und wir waren tätig auf einer Freizeit in den Niederlanden. Auf einem Freizeitgelände, einem sehr großen, mit einem alten Gebäude, war also wahrscheinlich einmal ein Hof gewesen von wohlhabenden Personen. Jetzt war es in den Händen von Gläubigen und Gottes Werk wurde da in Segen getrieben. Und es war ein sehr stiller Nachmittag. Auf dem Gelände waren große Bäume. Es war ein sehr schönes Gelände für eine Freizeit. Mit einem Mal in die Stille kam ein Krach. Es donnerte gleichsam, wie wenn etwas Furchtbares geschehen wäre. Man rannte hin, dorthin, wo es gekracht hatte. Und dort lag ein Baum mit einem großen Durchmesser an Stamm. Was war geschehen? In aller Stille war er umgekippt. Vielleicht war eine kleine Brise gekommen, der das letzte noch bewegt hatte. Jetzt, wo er da lag, jetzt konnte man sehen, was für ein Baum das eigentlich war. Äußerlich schien er gesund zu sein. Es war erstaunlich. Aber von innen war er faul. Und es brauchte offenbar nur noch das Letzte, gleichsam ein Strohhalm, um ihn zum Kippen zu bringen. Das war für uns ein Bild von einem Menschen, der nicht in Gott gewurzelt ist. Innerlich faul, tot. Das ist das Fleisch. Unser Fleisch, unser irdisches Wesen, ist gekennzeichnet von der innewohnenden Sünde. Diese Sünde wohnt immer noch in uns. Deshalb müssen wir dagegen ankämpfen. Aber ein unbekehrter Mensch ist diesem Fleisch, dieser Tendenz, diesem Naturgesetz, das nach unten hin treibt, zieht, ausgeliefert. Er hat keine Waffen, dagegen anzukommen. Höchstens ein Gewissen, das vielleicht beeinflusst worden ist von christlichem Gedankengut, und das kann ihn in großem Maße bewahren. Aber früher oder später kippt er um. Unter denen auch wir alle einst unser Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches taten. Sie taten, was ihnen gefiel. Und inzwischen ist dieses zur Philosophie geworden. Seit einiger Zeit, seit längerer Zeit eigentlich. Ich denke, das war schon so, bevor die meisten von Ihnen hier waren. Zum Prinzip, zum Lebensprinzip ist geworden die Lust, das heißt das, wozu ich Lust habe. Ohne Scham sagte man sich, ich brauche nicht zu arbeiten. Wir hatten einmal einen Premierminister in Kanada, der war gottlos. Und der hatte die Auffassung, niemand müsste wirklich arbeiten. Das war der Sozialismus, ein anderer. Studenten an der Universität haben dieses aufgesaugt, als Lehre an den Universitäten. Und so wurde das ganze Leben dekadenter und dekadenter. Und das ist das Leben, das ihr hier angetroffen habt im Westen. Jeder lebt nach seiner eigenen Lust, tut das, wozu er Laune hat und will dafür nicht zur Rede gestellt werden. Früher haben wir noch die gegenseitige Ermahnung, die gegenseitige Erziehung gekannt, als ich jünger war. Da war es nichts Sonderliches, für einen Fremden, einen anderen zu ermahnen, wenn er sich nicht benahm. Fremde konnten meine eigenen Kinder ermahnen. Das war gang und gäbe. Machte jemand nicht, fuhr jemand nicht, wie er sollte, konnte man zur Rede gestellt werden. Heute darf man das nicht mehr. Heute darf man nicht einem anderen sagen, was er tun soll. Alles soll erlaubt sein. Sehen Sie? Das ist der Weg des Fleisches. Man tut den Willen des Fleisches. Und viel länger kann es nicht so sein, dann setzt Gott immer wieder eine Grenze. Denn Gott duldet nicht das unendliche Chaos. Es mag für eine kurze Zeit ein Drüber und Drunter geben, aber dann kommt wieder eine Regierung hoch. Gott ist ein Gott, der in der Welt eine Regierung eingesetzt hat und sie kommt immer wieder. Und es ist die Regierung, die man gerade zu dieser Zeit braucht. Das heißt, diese Freiheit, alles zu tun, was wir wünschen, kann nicht ewiglich andauern. Die Regierung kann nicht dauernd die Zügel locker lassen, sodass jeder tun darf, was er will, und das dann zum Maßstab machen. Es geht nicht. Eines Tages wird das aufhören. Wir können nicht die Wege dieser Welt zum Maßstab nehmen. Wir, auch Paulus sagt, wir taten, was das Fleisch wollte. Dann fügt er hinzu, wir taten, was das Denken wollte. Den Willen des Fleisches und des Denkens, der Philosophie, der weltlichen Philosophie. Freunde von uns besuchten Familie. Wir haben eine Familie bei uns, ein Teil der Familie ist in Deutschland, ein Teil in Kanada. Und dann besuchen sie einander. Und die Tochter und ihr Ehemann waren gekommen. Und er hatte Bücher für mich mitgebracht aus Deutschland. Und die hatte er im Zoll natürlich kontrollieren lassen müssen. Und er hatte diese Bücher momentan vergessen. Und bei der Kontrolle rief man ihm nach, Sie haben hier noch ein Paket. Und sahen, dass das Bücher waren, dann fragte jemand, war interessiert, was sind das denn für Bücher? Oh, sagte er, das sind Neue Testamente. Oh weh, da hätten wir das noch alles lesen müssen, ja, zur Kontrolle. Oh weh, wenn es eine Bibel gibt, die wollen wir nicht. Das ist die Haltung des Weltmenschen. Er will nichts mit Religion zu tun haben. Das könnte ihn irgendwie zurückhalten von dem Wege, den er eingeschlagen hat. Wir hatten in Kanada eine Regierung, die war sehr, sehr zügellos und ungerecht. Und das hat Wellen geschlagen und schließlich hatte die Bevölkerung genug und hatte eine andere Regierung gewählt, eine konservative. Wir haben jetzt einen Premierminister, der gläubig sein soll, wir wissen es nicht genau. Aber viele Leute hatten Angst, die Regierung zu wechseln, obwohl die gegenwärtige damals schlecht war. Sie wusste oder sie meinte zu wissen von den Konservativen, hatte sich rumgesprochen, dort waren viele Christen dabei, dort waren gute Einflüsse, da waren Kontrollen und so weiter. Die waren für eine gerechtere Art von Leben, eine andere Lebensweise. Und Menschen, die in der Freizügigkeit leben wollten, die hatten Angst, wenn eine solche Regierung an die Macht kommen sollte, dass ihre Lebensweise irgendwie beschnitten werden sollte. Das ist der Mensch von heute. Er will tun, was er fühlt und was er denkt. Seine eigenen Vorstellungen will er ausleben können. Niemand soll ihn daran hindern. Das ist unsere Umwelt. Entschuldigen Sie. Wir taten auch Paulus. Auch der frömmste Mensch tut das, was er denkt, was er meint, das Richtige zu sein. Aber es ist das Verkehrte. Da setzt der Apostel einen Punkt gleichsam und sagt, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wie auch die anderen. Wie auch die Heiden. Wir Juden waren genauso verkehrt, genauso sündig in Gottes Augen wie die anderen. Und ihr wart genauso verkehrt früher, als die anderen es noch sind, die noch nicht bekehrt sind. Er ruft also seine Leser auf, ihre Lebensweise zu kontrollieren, ob sie im Lichte wandeln oder nicht. Dies ist das Bild einer Welt, die unerlöst ist. Und wenn wir gesprochen haben davon, dass dieser Text von der großen Retterliebe Gottes spricht, dann wollen wir jetzt Vers 4 lesen. Aber Gott, hier haben wir eins der Aber in der Heiligen Schrift. So, ja, aber Gott macht den Unterschied. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, brachte wegen seiner großen Liebe, mit der er uns liebte, auch euch zum Leben. Er hat den Unterschied gemacht. Wir haben in den Versen 1 bis 3 gleichsam einen dunklen Hintergrund, wie das bei Rembrandt und den alten Malern vorkommen konnte. Sie malten einen dunklen Hintergrund von Natur oder von Wohnungen oder einer Stadt, aber das war schwer auszumachen, was es war. Und im Vordergrund war dann das Eigentliche, was sie zeigen wollten, das war dann in helleren Farben, sodass es deutlicher zu sehen war. Dieser Kontrast ist ein Mittel, das Maler benutzen. Und diesen Kontrast haben wir hier in diesem Text. Die große Retterliebe Gottes aus seiner Barmherzigkeit wird uns gezeigt auf dem dunklen Hintergrund unserer Vergangenheit, beziehungsweise der Welt, die noch um uns her ihr Wesen treibt. Dieser dunkle Hintergrund wird geschildert, damit uns aufgeht, per Kontrast, wie groß die Liebe ist, wie stark die Rettung ist, die rettende Hand Gottes ist, die uns herausgeholt aus diesem Allem. Für den, den es interessiert, gebe ich noch zum Schluss einen kleinen Überblick über den Rest des Textes, damit er weiterarbeiten kann. Ansonsten will ich in Bad Essen-Lindorf am Dienstag Fortsetzung machen mit dem Epheserbrief. Aber dieses Jahr der letzte Vortrag, den ich hier habe, und dann darf ich euch noch einen Überblick geben über das, was die Verse bis Vers 10 uns lehren. Wir haben im ganzen Text als Thema die große Retterliebe Gottes und sie wird uns gezeigt, wie gesagt, auf dem dunklen Hintergrund unserer Vergangenheit, Verse 1 bis 3. Dann wird sie uns gezeigt durch die große Barmherzigkeit, in der großen Barmherzigkeit, die Gott uns gezeigt hat. Das ist dann Vers 4. Er spricht sodann von der großen Gnade. Gnade ist auch Liebe. Barmherzigkeit ist auch Liebe. Barmherzigkeit ist die Liebe Gottes, die sich herabneigt zu uns in unserer Not, die wir tiefer liegen. Und er neigt sich herab zu uns. Gnade ist die Kraft der Liebe, die Vergebung der Liebe, die uns herausholt. Und davon ist dann die Rede. Und dann ist in Vers 8 und 9 die Rede von der Gabe, in welcher seine große Retterliebe zur Schau kommt. Übrigens darf ich aufmerksam machen auf etwas in Vers 9, 8 und 9, das manchmal außer Acht gelassen wird. Ich sprach kürzlich mit einem Bruder. Ich weiß nicht, wo er theologisch herkam, aber da klang etwas an, über das wir dann gesprochen haben. Und ich habe ihm einige Fragen gestellt und versucht zu zeigen, was hier eigentlich geschrieben steht. Wenn ihr Vers 8 vor euch habt, da steht geschrieben, durch die Gnade seid ihr gerettet. Jetzt brauchen wir ein wenig Grammatik. Gnade hat ein Geschlecht. Das Geschlecht wird zum Ausdruck gebracht durch den Artikel, der, die, das. Sind die drei Artikel, die uns die drei Geschlechter zeigen. Wir sprechen von, wir sagen, der Mann, der ist männlich, sein Geschlecht ist männlich. Die Frau, das ist weiblich. Das Kind, das sagen wir, ist sächlich. Die Gnade ist weiblich, dem Geschlecht nach. Jetzt hören wir die Gnade, Vers 8. Durch die Gnade seid ihr gerettet. Dann kommt noch ein Mittel. Durch den Glauben. Den ist der vierte Fall. Der erste Fall wäre der Glaube. Glaube hat also, ist also männlichen Geschlechts. Der Glaube. Die Gnade, der Glaube. Und jetzt geht's weiter. Durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und dieses nicht aus euch. Dieses hat kein Hauptwort. Es ist einfach ein Fürwort, das wir versuchen müssen, vom Zusammenhang her zu identifizieren. Dieses ist sächlich, das. Luther übersetzt, das nicht aus euch. Das kann sich also nicht beziehen auf die Gnade, noch auf den Glauben, sondern muss etwas anderes sein. Denn der Artikel muss übereinstimmen mit dem Hauptwort, auf das es sich bezieht. Wir können nicht sagen, das Gnade. Wir können nicht sagen, das Glaube. Sondern hier muss etwas anderes als Gabe erscheinen. Und das ist das, wovon Paulus überhaupt hier spricht. Und das ist das Heil. Er spricht von der Rettung, vom Heil, das als Gabe uns geschenkt worden ist. Diese Rettung, dieses Heil ist uns geschenkt durch die Gnade und durch den Glauben. Von Gott aus gesehen durch Gnade, von uns aus gesehen durch den Glauben. Aber es ist das Heil, die Gabe ist, nicht der Glaube. Der Glaube ist eine Fähigkeit des Menschen, Ja oder Nein zu sagen zu Gott. Und Gott hält jeden Menschen verantwortlich für sein Ja und sein Nein. Diese Verantwortung nimmt Gott uns nicht ab. Wir sind es, die über unser ewiges Schicksal entscheiden. Und wenn du heute noch nicht ein Kind Gottes bist, wirst du einmal freiwillig nach dem Tode dorthin gehen, wo du hinkommst. In den Himmel kommen nur Freiwillige. In die Hölle kommen nur Freiwillige. Solche, die aus eigenen Stücken Nein zu Gott sagten. Gott hat es ihnen überlassen, Ja oder Nein zu ihm zu sagen. Das sagen wir, nicht Gott. Er sagt zu uns Ja und hat seinen Sohn für uns gegeben, das große Ja. Und er will nicht, dass auch ein einziger Sünder verloren geht. Hesekiel ruft seinem Volk zu, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Israel hat entschieden und er ruft, kommt doch zurück, ändert eure Entscheidung, macht aus eurem Nein ein Ja zu unserem Gott. Die große Retterliebe Gottes offenbart sich in seiner Gabe, in seinem Heil. Und dann zuletzt in Vers 10 offenbart die Retterliebe sich in seinem Schaffen. Er macht aus uns neue Menschen. Wir brauchen uns nur zur Verfügung zu stellen. Kommen dürfen wir so, wie wir sind. Aber wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wir werden verwandelt und wir wachsen in die Ähnlichkeit unseres Herrn. Und dann kommt noch etwas, worin die Liebe Gottes, die große Retterliebe Gottes sich offenbart. Und das ist ein Ausdruck, der den Text gleichsam von etwa Vers 6, 5 oder 6 durchzieht. Wir hören, wir lesen immer wieder zusammen mit Christus, in Christus, in Christus Jesus. Er ist der Heiland, er ist der Retter, durch den wir zum Vater gekommen sind. Petrus sagt, er gab sein Leben, er starb für uns, um uns zu Gott zu führen. Und dort ist es wunderbar. Und ich kann nicht verstehen, warum Menschen nicht zu Gott kommen wollen. Da haben wir es doch wirklich gut. Und wollen wir so leben mit unserem Herrn, damit unser Leben eine Anziehungskraft ist, damit sie gern zu Jesus kommen, weil sie sehen, die haben es gut. Wir wollen wieder antworten auf unseren Herrn, der zu uns gesprochen hat. Es war sein Wort, ich hoffe, es war seins. Wenn nicht, dann bete ich, dass es gereinigt wird in eurem Gedächtnis. Aber wir wollen jetzt antworten auf das, was wir von ihm bekommen haben, in Dank oder Bitte, so wie man es sich äußern möchte. Wir stehen auf dazu.